Waren Sie schon mal an einem Ort und Sie kommen wohin und denken, Sie waren noch nie da und dann sagt Ihnen jemand, Sie waren vor 14 Jahren schon da. So ist es mir eben ergangen. Ich dachte, ich war noch nie in dieser Gegend. Und dann hat mir der Bruder Jakob gesagt, doch, ich war schon hier und ich habe sogar schon hier gepredigt, aber ich habe nicht gewusst, dass ich hier war. Denn damals, das war nicht in diesem Saal, sondern in einem anderen Raum vor 14 Jahren. Und ein Bruder hat mich hierher gefahren und ich habe nicht genau geachtet, wie der Ort hieß. Denn ich bin mit dem Auto geführt worden, nur zu der Versammlung und dann wieder zurückgefahren worden nach Neuwied-Tournai. Ich habe damals den Bruder Herbert Janssen begleitet auf seiner Reise. Ich weiß nicht, ob Ihnen Bruder Herbert Janssen bekannt ist. Das ist ein Bibellehrer, der jetzt schon 91 Jahre alt ist, mit dem ich seit 17 Jahren zusammenarbeite. Der wohnt in Kanada, ich wohne in der Schweiz. Ich habe eine Familie, wir haben 4 Kinder. Meine Frau ist Schweizerin, aber ich habe keinen Schweizer Dialekt, wie Sie vielleicht merken. Ich bin Österreicher. Wir kamen vor etwa 18 Jahren in die Schweiz. Ja, ich diene seit etwa 17 Jahren vollzeitlich im Werk des Herrn. Früher war ich in Österreich auch tätig in der Wortgottesverkündigung im Salzburger Land. Und dann kamen wir in die Schweiz und da habe ich dann auch begonnen, dem Herrn zu dienen in verschiedenen Ländern, Ukraine, einmal sogar Russland, Moldawien, Rumänien, Ungarn, Österreich, Schweiz und Deutschland. Und in letzter Zeit bin ich recht viel in Deutschland, auch in der Gegend von Neuwied. Diesmal bin ich auf einer Reise, da war ich in Neuwied-Urbach und dann in Blankenheim und jetzt hier. Und am Donnerstag fliege ich dann mit von Köln nach Zürich zurück nach Hause. Ja, es freut mich, dass ich hier sein kann bei euch und ich möchte gerne mit Ihnen aus dem ersten Petrusbrief einiges betrachten, einige Verse heute und einige Verse morgen und einige Verse übermorgen. Der erste Petrusbrief ist ja bekannt. In diesem Brief geht es um Wanderer, Pilger, sagte man früher, heute sagt man Wanderer, Menschen, die unterwegs sind. Und hier sagt Petrus in 1. Petrus 1, Vers 1, Petrus Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlingen der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, erwählte Fremdlinge gemäß der Vorauskenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung durch den Geist zum Gehorsam gegenüber Jesus Christus und zur Besprengung mit seinem Blut. Gnade sei euch zuteil und Friede werde euch vermehrt. Petrus schrieb einen Brief an die Christen dort in der heutigen Türkei und die waren unterwegs. Er nennt sie, sie sind Fremde, sind Fremdlinge. Sie leben in zwei Welten, aber sie sind in keiner Welt ganz zu Hause. Das sind Fremde. Die leben in zwei Welten, aber in keiner Welt sind sie ganz. Die Christen, an die der Petrus hier schreibt, die sind eigentlich zu Hause im Himmel. Gott hat sie mit Jesus Christus auferweckt und hat sie mitsitzen lassen in der himmlischen Welt, in den Himmelswelt, in Christus. Aber mit dem Körper waren sie noch auf der Erde. Jetzt waren sie zwar hier auf der Erde, aber sie gehörten nicht mehr ganz zu dieser Welt. Sie gehören eigentlich zur anderen Welt. Also sie leben noch in dieser Welt, aber sie sind nicht ganz in dieser Welt. Und sie gehören zur anderen Welt, zur himmlischen Welt, aber sie sind noch nicht ganz dort. Sie sind noch unterwegs. Also deshalb kann man sagen, sie sind zwischen zwei Welten. Oder man kann auch sagen, sie leben in beiden Welten, aber in keiner ganz. Das sind Fremde, Ausländer. Ich bin in der Schweiz zu Hause, aber ich bin dort ein Ausländer. Ich habe keine Schweizer Staatsbürgerschaft. Ich habe nur eine Aufenthaltsbewilligung. Eine unbegrenzte Aufenthaltsbewilligung. Aber ich darf dort nicht mich so benehmen wie die Schweizer. Die Schweizer, die dürfen nämlich wählen. Ich darf nicht wählen. Ja, also ich spüre, dass ich Ausländer bin in der Schweiz. Und ich bin Österreicher, aber ich wohne nicht mehr in Österreich. Dort bin ich auch nicht mehr dort. Ja? So kommt man sich also vor zwischen zwei Welten. Ja? Und die Christen dort werden hier also genannt Fremdlinge der Zerstreuung. Das ist ein Wort, das der Apostel Petrus aufgreift aus dem Judentum. Die Juden, die waren ja zerstreut in der damaligen Zeit. Aber diese Christen hier, das waren nicht nur Juden, das waren hauptsächlich Heiden. Und sie lebten in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Das ist also, sie lebten da in dieser Gegend, aber sie waren wie Fremde, wie die Israeliten in fremden Lande, nicht zu Hause. Die Israeliten, die waren überall zerstreut in der Welt, in der babylonischen Gefangenschaft, waren nicht zu Hause. Und auch danach kehrten nur einige zurück und viele blieben weiterhin in der Welt zerstreut. Und so sind die Christen auch, sie sind zerstreut in der ganzen Welt, sie sind nicht zu Hause. Die Heimat, die ist droben in der Herrlichkeit. Aber wenn man zwischen zwei Welten lebt, dann hat man eine Spannung, lebt man in einer gewissen Spannung. Und diese Spannung müssen diese Christen ertragen und das bringt auch Leiden mit sich. Und deshalb, aus diesem Grunde, schreibt der Apostel Petrus diesen Brief. Und er sagt da, den erwählten Fremden, Vers 2, gemäß Vorauskenntnis Gottes des Vaters. Also sie sind vorübergehend sich aufhaltende Fremde, aber sie sind nicht nur Fremde, in dieser Welt sind sie Fremde, aber sie sind auch erwählte Fremde. Das heißt, in der Welt, für die Welt sind sie Fremde, aber für Gott sind sie Erwählte. Das Wort Erwählte, das verwenden wir heute im Sinne von Erlesene. Kennen Sie das Wort Erlesene? Ich denke schon, oder? Wir verwenden das Wort Erlesen, wenn wir meinen, es ist etwas ganz kostbar. Etwas Ausgesuchtes ist etwas Kostbares. Ja? Wenn man sich einen schönen Diamanten im Juwelierladen aussucht, dann sagt man, das ist ein erlesener Diamant. Den habe ich mir da geholt und der ist mir ganz, ganz wertvoll. Ja? Also erlesen ist ein Ausdruck für wertvoll. Der Herr Jesus Christus heißt auch der Erwählte in der Bibel. Der hat den Namen der Erwählte. Das heißt nicht, dass Gott sich einen Herrn Jesus ausgesucht hat irgendwo, da gab es nicht viel zu suchen. In der Ewigkeit gab es nur Gott und den Herrn Jesus, es gab niemand sonst. Der Vater, der Sohn und der Geist, ja, aber der Geist Christi war der Heilige Geist. Also es gab nur den Herrn Jesus, den er suchen konnte. Aber er war ihm kostbar. Und wir lesen im Petrusbrief in Kapitel 2, dass dieser Herr Jesus, der so kostbar war, der wurde verworfen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 4, Vers 3, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, zu dem hinkommend, einem lebenden Stein, von Menschen abgelehnt und verworfen, ja, aber bei Gott erwählt, kostbar. Jetzt haben wir es. Erwählt heißt kostbar. Er erklärt es. Der Herr Jesus war erwählt, nämlich kostbar. Und auch ihr selbst als lebendige Steine werdet gebaut, ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft, um darzubringen geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Deswegen steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen erwählten, kostbaren. Und der an ihn glaubt, wird keineswegs zu Schanden werden. Hier, Vers 7, euch, den Glaubenden, ist er Die Kostbarkeit. Der Herr Jesus ist uns der Erwählte. Warum? Weil er kostbar ist. Und er ist Gott ebenso kostbar. Deshalb ist er der Erwählte. Und die Gläubigen, die sind auch kostbar. Kapitel 2, Vers 9. Aber ihr seid ein erwähltes Geschlecht, das heißt ein erlesenes Koststück, ein kostbares Stück, ein kostbares Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Also hier sehen wir, wie der Apostel Petrus diesen Ausdruck verwendet. Und wenn er zu diesen Fremden sagt, sie sind erwählte Fremde, dann sagt er, Fremde seid ihr, was die Welt betrifft, aber Erwählte seid ihr, was Gott betrifft. Warum sind sie denn so kostbar? Weil Gott sie schon von Ewigkeit her kannte. Hier heißt es, erwählte Fremdlinge, Vers 2, gemäß der Vorauskenntnis Gottes. Gott hat sie schon im Voraus gekannt. Und wenn Gott jemanden kennt, wenn er sagt, ich kenne dich, dann heißt es nicht nur, ich weiß, dass du existierst. Wenn Gott sagt, ich kenne dich, dann meint er, ich liebe dich, ich kenne dich, ich habe eine Beziehung zu dir. Der Herr kennt die, die sein sind. Die Gottlosen, die kennt er von Ferne. Aber die Gläubigen, die kennt er von nahe, die kennt er ganz besonders. Und so hat er von Ewigkeit her hat er schon gewusst, eines Tages werden viele Menschen in Jesus Christus hineinkommen, das sind die Gläubigen, und die sind ihm kostbar gewesen. Der Herr freut sich über jeden, der sich bekehrt. Es ist ihm ein kostbares Stück. Und so sind hier die Gläubigen werden hier so genannt, erwählte Fremdlinge gemäß der Vorauskenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung in der Heiligung durch den Geist. Hier steht, in der Heiligung durch den Geist, zum Gehorsam gegenüber Jesus Christus und zur Besprengung mit seinem Blut. Also, wie sind diese Leute jetzt erwählte Fremdlinge geworden? Wie sind sie solche kostbaren Fremdlinge geworden? Er sagt, da hat Gott etwas getan, Gott hat gehandelt an ihnen. Und er drückt das aus mit diesem Ausdruck in der Heiligung durch den Geist. Das heißt, der Heilige Geist hat sie geheiligt. Jetzt ist die Frage, wann hat er sie denn geheiligt? Hier steht, in der Heiligung durch den Geist zum Gehorsam gegenüber Jesus Christus und zur Besprengung mit seinem Blut. Der Gehorsam gegenüber Jesus Christus und die Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, das ist ein Ausdruck, der sich bezieht auf die Bekehrung. Aber bevor sie sich bekehrt haben, hat Gott sie geheiligt. Wie soll ich das verstehen? Da muss ich überlegen, was Heiligung heißt. Heiligung in der Bibel heißt, dass Gott jemanden auf die Seite nimmt. Heiligen, man kann vieles heiligen. Da zum Beispiel gab es in der Bibel Frauen, die haben so schöne Spiegel gehabt, kupferne Spiegel. Und dann haben sie gesagt, diese Spiegel, die verwende ich jetzt nicht für mich, sondern diese Spiegel, die heilige ich dem Herrn. Und dann brachten sie die Spiegel zur Stiftshütte und dann hat man aus dem Kupfer, das die Frauen gebracht hat, hat man Geräte der Stiftshütte gemacht, die kupfernen Säulen und verschiedene Dinge aus Kupfer. Man brauchte viel Kupfer, ganz viele Spiegel brauchte man, um die Stiftshütte herzustellen. Dann war das geheiligte Spiegel. Und Sie haben vielleicht zu Hause geheiligtes Geschirr. Sie sagen, das Geschirr verwenden wir nur für Festtage oder für ganz besondere Zeiten. Dann nehmen wir dieses Geschirr. Das ist heiliges Geschirr. Was heißt das? Das Geschirr ist abgesondert vom Normalgebrauch. Es ist auf die Seite gestellt, in einem Schrank verschlossen oder irgendwo. Ja? Das ist heiliges, besonders schönes Geschirr. Das ist natürlich sauber, das ist nicht schmutzig. Und wenn Gott jemanden heiligt, dann hat er auch das Ziel, diesen sauber zu machen, rein zu machen. Und die Bibel sagt, wenn wir zum Glauben kommen, dann geschieht eine Heiligung und eine Reinigung. Und die Bibel sagt, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, gibt es weiterhin eine Heiligung. Da werden wir weiterhin gereinigt und werden wir weiterhin für den Herrn auf die Seite gestellt, abgesondert von der Welt und für ihn zugeordnet, sodass ich dann sagen kann, wir gehören dem Herrn. Und eines Tages wird der Herr die Heiligung vollenden, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Also wir sehen das Wort Heiligen, das hat verschiedenen Gebrauch in der Bibel. Und hier
Hier ist es eine Heiligung, die vor der Bekehrung geschieht. Das heißt nicht, dass man sich, dass sich jeder, den, also das heißt, dass Gott den Menschen auf die Seite nimmt und er arbeitet an dem Menschen durch den Heiligen Geist. Bevor nämlich ein Mensch sich bekehrt, wirkt nämlich der Heilige Geist an dem Menschen und an dem Gewissen des Menschen. Das Gewissen des Menschen wird hell und er erkennt seine Sünden. Gott wirkt Sündenerkenntnis. Der Heilige Geist wurde dazu gesandt, dass er die Welt überführe von Sünde, steht in der Bibel, im Johannes 16. Also der Heilige Geist arbeitet, bevor der Mensch sich bekehrt, arbeitet der Heilige Geist schon an dem Menschen. Und hier nennt Petrus diese Heiligung eine Heiligung durch den Geist. Also Gott nimmt den Menschen auf die Seite. Aber bitte, nicht jeder bekehrt sich. Es gibt viele Menschen, die Gott geheiligt hat, auf die Seite genommen hat, und sie haben ein schlechtes Gewissen bekommen, sie haben ihre Sünde erkannt, aber sie haben sich nicht bekehrt. Da gibt es viele, viele Beispiele. Wir dürfen also nicht denken, dass Gott jeden Menschen, den er auf die Seite nimmt, auch, dass jeder Mensch sich dann auch bekehrt. Das ist eben nicht so. Aber bei diesen Leuten war das der Fall. Gott hat sie auf die Seite genommen und sie haben sich heiligen lassen, das heißt, sie haben sich haben Gott an ihnen arbeiten lassen, sie haben sich von Sünde überführen lassen, zum Gehorsam steht hier, zum Gehorsam, das heißt, da sind sie gehorsam geworden. Der Schritt zu Jesus Christus, die Bekehrung, ist ein Gehorsamsschritt. Der Mensch muss sich bekehren und wenn jemand noch nicht bekehrt ist, dann ist er noch ungehorsam. Gott sagt, du sollst dich bekehren. Das ist das verlangt Gott von jedem Menschen. Warum? Weil die Abkehr von Gott damals, als Adam sich von Gott abgewandt hat, das war ein Ungehorsamsschritt. Und jeder Nachkomme Adams muss persönlich diesen Ungehorsamsschritt für sich selber rückgängig machen. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, kommt mit einem Hang zur Sünde auf die Welt. Das heißt, jeder Mensch, das kann man beobachten, jedes Kind, das auf die Welt, das groß wird, dann merkt man früher oder später, das Kind, das hat einen Hang zur Sünde. Ich habe hier einen Kugelschreiber. Oder? Und der Kugelschreiber hat auch einen Hang oder eine Tendenz. Wissen Sie welche? Wenn ich den Kugelschreiber sich selbst überlasse, dann fällt er nach unten. Das ist eine Kraft. Es wirkt eine Kraft auf den Kugelschreiber, die zieht ihn immer wieder nach unten. Das nennt man ein Schwerkraftgesetz. Und jeder Mensch kommt auf die Welt mit einer Kraft zur Sünde. Die Bibel nennt das die Sünde, Einzahl. In Römer Kapitel 7 ist davon die Rede. Die Sünde im Fleisch, in unserem diesseitigen Wesen, ist eine Kraft, die zieht uns zum Sündigen hin. Das heißt, es ist eine sündige Tendenz. Irgendwann fängt man mal an zu sündigen. Das Kind fängt irgendwann an zu sündigen. Warum sündigt das Kind? Wir sagen ja, weil es einfach sündigt. Nein, das Kind sündigt, weil es eine Kraft hat in sich zum Sündigen. Das ist natürlich nicht gut. Und das Kind muss sich bekehren. Warum bringt ein Apfelbaum Äpfel? Weil er ein Apfelbaum ist. Deshalb bringt er Äpfel. Am Anfang bringt er keine Äpfel, aber irgendwann bringt er Äpfel. Und der Apfelbaum ist nicht deshalb, wenn wir einen Apfelbaum sehen, ja, dann ist er nicht deshalb ein Apfelbaum, weil Äpfel drauf hängen. Es gibt nämlich Apfelbäume im Winter, da hängen keine Äpfel drauf. Und dann fragt, was ist das? Das ist ein Apfelbaum. Aber es ist doch gar kein Apfel drauf. Es ist trotzdem ein Apfelbaum. Und der Mensch ist ein Sünder, auch wenn er noch so jung ist, dass er noch gar nicht sündigen kann. Ein Baby kann zum Beispiel nicht sündigen. Aber dennoch ist er ein Sünder. Warum ist er ein Sünder? Weil er in sich eine Kraft hat, die ihn zum Sündigen führt. Deshalb ist der Mensch ein Sünder im Wesen. Irgendwann kommt dann die Frucht, die Sünde. Und dann irgendwann sündigt das Kind zum ersten Mal. Und dann wird es schuldig. Schuldig. Schuldig ist es vorher nicht. Das Baby ist nicht schuldig, hat ja nichts getan. Aber wenn das Kind das erste Mal sündigt, ist es schuldig. Und jeder Mensch ist irgendwann dann schuldig. Und deshalb muss er gehorsam werden, muss sich bekehren zu Christus. Deshalb kam der Herr Jesus Christus, dass, dass diese Kraft aufgehoben wird. Denn wenn ein Mensch sich bekehrt, dann kommt der Heilige Geist und da gibt es eine andere Kraft. Warum fällt der Kugelschreiber nicht auf die Kanzel? Weil eine bessere, höhere Kraft, eine stärkere Kraft den Kugelschreiber aufhält, dass er fällt. Er kann nicht fallen. Da ist eine Hebekraft, die dagegen wirkt. Und das ist so wie der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann ist er die Kraft, dass wir nicht sündigen müssen. Vielleicht sagen Sie, aber oft sündige ich trotzdem. Ja, natürlich. Aber warum? Weil wir dann nicht die Kraft von dem Herrn Jesus verwenden, sondern die eigene. Und mit der eigenen Kraft haben wir keine Kraft gegen die Sünde. Die Kraft der Sünde ist zu groß. Aber wenn der Herr Jesus, wenn wir auf den Herrn Jesus uns verlassen, dann kann dieser Kraft der Sünde entgegengewirkt werden. Er ist unsere Kraft, dass wir nicht sündigen müssen. Von daher gibt es viel Hoffnung für jeden Gläubigen. Also wenn jetzt ein Mensch sich bekehrt zu Christus, dann wird er gehorsam. Das ist der erste Gehorsamsschritt, den überhaupt ein Mensch tun kann. Sie zum Glauben kommen. Und Petrus nennt das Gläubigwerden, die Menschen werden gehorsam. Da heißt es in Heiligung durch den Geist zum Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Ihm gegenüber müssen wir gehorsam werden. Und das tun wir in der Bekehrung. Und danach bleiben wir auch gehorsam. Ein Christ ist gekennzeichnet von Gehorsam. Und wenn jemand eigene Wege geht und wenn sein ganzes Leben geprägt ist von Rebellion gegen Christus, dann ist er nicht mehr ein Christ. Irgendwann hat er sich dann abgewandt oder er ist nie Christ geworden. Das kann ja auch sein, oder? Also zum Gehorsam gegenüber Jesus Christus und zur Blutbesprengung, zur Besprengung mit seinem Blut. Das Blut Jesu Christi ist geflossen und wenn ein Mensch gehorsam wird in der Bekehrung, dann besprengt Gott ihn mit dem Blut Jesu Christi. Das heißt, Gott streicht das Blut Jesu Christi auf den Menschen drauf, so wie die Israeliten das Blut des Lammes beim Passahlamm auf die Türpfosten gestrichen haben. So streicht Gott das Blut Jesu auf unser inneres Leben, sodass wir Vergebung unserer Sünden haben. Wir sind dann reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Das ist hier gemeint. Also man wird gehorsam, um jetzt mit dem Blut Jesu Christi besprengt zu werden. Wir sprechen in unserer Sprache heißt das Vergebung. Aber die Leute, an die der Petrus hier schreibt, die verstehen das, denn die kennen das Alte Testament, wir verstehen es auch, was Petrus meint. Petrus spricht hier sehr gerne in bildhafter Sprache. Und diese Leute, an die der Petrus hier schreibt, sie sind gehorsam gegenüber Jesus Christus geworden und sind mit dem Blut Jesu Christi besprengt worden und ihnen sagt er, Gnade sei euch zuteil und Friede werde euch vermehrt. Also hier sagt der Apostel, dass er ihnen Gnade wünscht, das ist ein Gruß, ein Wunsch und er will nicht nur, dass sie Gnade haben und Friede, er will auch, dass das zunimmt. Also Gnade und Friede, das ist ja etwas, was wir ständig brauchen. Gnade brauchen wir, wenn wir zum Glauben kommen. Die Gnade, die äußert sich in Vergebung. Vielleicht sollte ich erklären, was Gnade ist, weil wir lesen oft und wir sprechen oft Wörter und wir wissen gar nicht genau, was die Wörter bedeuten. Gnade ist eine Form von Liebe. Und zwar ist Gnade, wenn jemand uns etwas schenkt, das tut er aus Liebe. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und wenn Gott uns rettet, dann gibt er uns das unverdiente Geschenk der Vergebung. Und nachdem wir gerettet sind, brauchen wir ebenfalls weiterhin Gnade, und zwar jeden Tag. Dann brauchen wir nämlich Gnade in Form von jeglicher Hilfe, die Gott uns gibt. Die Gnade kann in der Bibel einfach Kraft heißen. Denn Paulus wurde mal gesagt, meine Gnade reicht aus für dich, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Also Gnade wirkt sich aus als Kraft und Kraft brauchen wir jeden Tag. Vergebung brauchen wir auch, denn wenn wir wieder sündigen, brauchen wir wieder Vergebung. Und wir brauchen aber auch Kraft und wir brauchen Hilfe jeglicher Art. Und es ist gut, wenn wir zum Herrn kommen und immer wieder sagen, Herr, ich brauche dich alle Zeit. Und das Nächste, was wir brauchen, ist Friede. Das ist so bei der Bekehrung gewesen. als wir zum Glauben kamen, was war die Frucht von der Gnade? Wir haben Friede bekommen innerlich. Friede heißt Shalom auf Hebräisch und Shalom bedeutet mehr als Friede, mehr eigentlich als Friede. Es bedeutet Wohlergehen, dass es einem gut geht. Genau das ist gemeint. Gnade sei euch zuteil und Friede. Und wenn man zum Glauben kommt, dann geht es einem gut. Dann bekommt man Friede mit Gott. Aber dann wird damit nicht genug. Ich brauche jeden Tag Friede von Gott. Jeden Tag. Warum? Weil mein Inneres so leicht unruhig wird. Entweder über mich selbst, ich bin enttäuscht über mich selbst oder meine Umgebung stört mich und da kommt Unfriede hinein. Und das ist sehr oft, und Paulus ist sehr realistisch und weiß, die Christen brauchen auch Friede, denn da geht es immer nicht so friedevoll zu. Wir brauchen Friede im inneren Menschen. Und jetzt sagt Paulus aber nicht nur, dass er uns Friede wünscht, es steht hier noch mehr. Er sagt, Friede werde vermehrt. Heute mehr Friede als gestern und morgen mehr Friede als heute. Gott möchte, dass man wächst in diesem schönen Frieden Gottes, den er uns gibt. Er will, dass wir so richtig Gott genießen. Christentum ist etwas für Genießer. Haben Sie das gewusst? Gott will, dass der Mensch etwas genießt, und zwar diesen herrlichen Frieden Gottes. Friede heißt also Shalom, dass es einem wohl ergeht. Und das soll bei den Christen vermehrt werden. Also Paulus wünscht sich das und er kleidet das ein in einen Gruß. Wir sagen vielleicht guten Tag. Damit sagen wir, ich wünsche dir oder Ihnen einen guten Tag. Oder ich bete zu Gott, dass er dir einen guten Tag schenken möge. Ein Gruß ist ja irgendwie auch ein Gebet. Ich kann Ihnen ja den guten Tag nicht geben, aber ich kann Ihnen wünschen, und wenn ich ihn wünsche, dann heißt es als Christ, dann bete ich innerlich zu Gott, Herr, schenk dieser Person einen guten Tag. Also ein Gruß ist was sehr Schönes, oder? Und wenn Paulus hier sagt, ich grüße euch und Gott schenke euch Gnade und Friede, und er gebe euch immer mehr Gnade und immer mehr Friede, dann betet er innerlich und sagt, Herr, gib diesen Leuten Friede, gib ihnen, was sie brauchen, Kraft und Wohlergehen für ihr geistliches Leben. Herrlicher Gruß. Und Paulus spricht dann weiter, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner reichen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer Hoffnung, einer lebenden Hoffnung, einer lebenden durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist, für uns. Also hier, Paulus beginnt seinen Brief mit einem Gebet. Und das Gebet, oder mit einer, ja, es ist ein Gebet, es ist ein Lobpreis, gelobt sei Gott. Und dieses Gebet besteht aus einem einzigen Satz. Und dieser Satz geht von Vers 3 bis zu Vers 12, Petrus sagt hier ein Gebet von Vers 3 bis Vers 12, ein einziger Satz. Wir sind das nicht mehr gewohnt, dass Leute so lange Sätze machen, weil wir leben ja im Zeitalter des SMS. Aber jetzt müssen wir es wieder lernen, längere Sätze zu machen. Ja? Denn unser Gehirn soll ja nicht ganz verkümmern durch diese SMS-Botschaften, in denen wir denken. Gott will, dass wir unser Denken verwenden und dass wir auch einen langen Satz einmal mit ihm verfolgen. Das ist gut für uns. Also, dieser eine Satz, er beginnt damit, dass er den Herrn lobt, den Gott und Vater unseres Herrn, Jesu Christi. Und wofür lobt er ihn? Er lobt ihn für die Wiedergeburt. Das Wort für Wiedergeburt hier, der uns wiedergeboren hat, das kann auch heißen, wieder gezeugt hat. Also zeugen oder gebären, das ist hier das gleiche griechische Wort. Es kann in Ihrer Übersetzung steht vielleicht wieder gezeugt. Dann ist es auch richtig. Der uns wieder gezeugt und wiedergeboren hat, das heißt, er ist unser Vater geworden. Er ist unser Vater in ganz speziellem Sinne geworden. Ein ganz persönlicher Vater ist er geworden. Und was hat ihn bewegt, was war die Motivation,
dafür, dass er uns wiedergeboren hat? Das steht hier, nach seiner reichen Barmherzigkeit, oder im Griechischen steht nach seiner vielfältigen oder vielen Barmherzigkeit. Das heißt, er hat viel Barmherzigkeit hat er aufgewandt für uns. Er hat uns reich beschenkt mit Barmherzigkeit. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist eine Form von Liebe, genauso wie Gnade eine Form von Liebe ist. Und er hat uns wiedergeboren nach seiner reichen Barmherzigkeit. Er war, was heißt barmherzig? Nicht nur einfach eine Form von Liebe. Barmherzig ist eine Form von Liebe zu einem hilflosen Objekt, zu einem hilflosen Menschen. Barmherzigkeit ist etwas, was man einem Hilflosen gibt. Einen, der nichts zurückgeben kann. Gott hat uns wiedergeboren und er erwartet nicht, dass wir ihm was zurückgeben. Er erwartet nicht Leistungen für uns. Er sagt, ja, ich gebe dir die Wiedergeburt, aber du, jetzt musst du. Nein, so macht er nicht. Er beschenkt uns aus reiner Barmherzigkeit. Es war nichts in uns, was ihn motiviert hat, dass er uns helfen soll. Er hat sich nicht gedacht, oh, das sind so arme Leute und oh, die schauen so schön aus, es ist doch schade für diese Leute. Es war nicht so. Es war nichts in uns. Es war in ihm die Barmherzigkeit. Es geht von ihm aus, dass er uns gerettet hat und dass er uns wiedergeboren hat. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist eine lebendige Hoffnung. Er hat uns wiedergeboren zu einer Hoffnung. Viele Christen verstehen das nicht und sagen, ich verstehe das nicht, das Wort Hoffnung. Was heißt das? Wir sprechen heute anders. Wir sagen, wir hoffen, dass übermorgen schönes Wetter ist oder morgen, ja. Wir hoffen das. Da sind wir uns aber nicht ganz sicher, weil wenn man so die letzten Tage anschaut, denkt man sich, wer weiß, ob dann wieder nicht doch die Wolken kommen, ja. Also die Hoffnung ist nicht so sicher. Dann sprechen wir von Hoffnung. Aber die Bibel nicht. Die Bibel, wenn sie von Hoffnung spricht, dann denkt sie an etwas, was Gott uns verheißen hat, was Gott uns versprochen hat, und das trifft ganz hundertprozentig sicher ein. Das heißt, wenn wir lesen von einer Hoffnung, dann müssen wir lesen Gewissheit oder vielleicht einfach Zukunft, eine ganz sichere Zukunft. Das ist gemeint. Also Gott hat uns wiedergeboren zu einer Zukunft. Zu welcher Zukunft hat er uns denn wiedergeboren? Es steht hier zu einer lebendigen Zukunft, eine lebendige, ganz sichere Zukunft. Warum ist die Zukunft lebendig? Er sagt, durch die Auferstehung Jesu Christi. Der Herr Jesus Christus ist nämlich lebendig geworden. Und wenn der Herr Jesus lebendig geworden ist, dann ist unsere Zukunft auch lebendig. Was heißt das, dass die Zukunft lebendig ist? Das heißt, dass unsere Zukunft ewiges Leben ist, genauso wie der Herr Jesus ewiges Leben hat. Er ist aus den Toten hervorgegangen, er lebt. Und so wahr und so sicher und so herrlich, wie der Herr Jesus lebt, so sicher habe ich eine herrliche Zukunft. Das sagt der Apostel Petrus hier. Zu einer lebenden Hoffnung, lebend durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und dann spricht er weiter und sagt in Vers 4, das ist noch nicht alles. Er sagt, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Also jetzt beschreibt er diese Zukunft. Wie sieht diese Hoffnung, diese Zukunft aus? Er sagt, das ist ein Erbe. Was ist ein Erbe? Da denken wir an Geld, oder? Wenn irgendwer stirbt, dann erbt man Geld oder vielleicht was anderes. Aber wenn der Jude oder wenn wir biblisch denken, dann denken wir an ein Land. Denn die Israeliten, die haben, als sie auszogen aus Ägypten und einzogen ins Land Kanaan, dann hat jeder Israelit ein Stück Land bekommen. Das war das Erbe. Aber dieses Erbe war leider verwelklich. Das heißt, die Blumen da drauf sind alle verwelkt und die Bäume und irgendwann verbrennt alles sowieso. Es ist vergänglich, heißt das. Aber unser Erbe ist ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe. Also es ist ewig, es ist unvergänglich, es besteht nicht aus vergänglichen Gütern, nicht aus einem Stück Land irgendwo in Palästina, sondern es besteht aus einem himmlischen Land, das Gott uns geben wird. Und es ist rein, das ist das zweite Wort hier, ein unbeflecktes Erbe,
also bei uns Menschen ist das Erbe manchmal befleckt, oder? Da ein Geld, oder da gibt, man hat was geerbt, aber es ging nicht ganz mit rechten Dingen zu. Ja? Dann ist es befleckt. Aber das Erbe, das wir bekommen, da ist keine Ungerechtigkeit dabei, das ist rein und man kann es auf reinem Wege bekommen, auf lauterem Wege bekommen. Und das Dritte, was hier gesagt wird, ist, es ist ein unverwelkliches Erbe. Das heißt, es bleibt schön, die Blumen blühen. Die Blumen blühen immer. Es bleibt schön. Es ist ein schönes Erbe. Ein köstliches, schönes Erbteil ist mir zuteil geworden, sagt David. Und wo ist dieses Erbe? Er sagt hier, das in den Himmeln aufgehoben ist für uns. Also dort ist es aufgehoben, im Himmel. Dort wartet es auf uns. Es ist nicht irdischer Art. Es ist jenseitig, es ist nicht diesseitig. Gott hat es aufbewahrt. Wir sagen ja, wir geben unser Geld auf die Bank, dann wird es aufbewahrt. Es ist nicht ganz so sicher, heutzutage schon gar nicht mehr so sicher, ob die Bank das Geld wirklich aufbewahrt. Aber unser Erbteil, das geben wir auf die himmlische Bank oder das wartet dort auf der himmlischen Bank. Und das ist sicher, da kommt kein Dieb hin und auch keine Wirtschaftskrise. Und dieses Erbe ist aufbewahrt für uns, steht da. Also es wartet dort nicht für die Engel, es wartet für uns. Herrlich.